Es ist eine Freude, zu Gast zu sein. Ich bin noch zu hören, oder?
Ja.
Und nur, weil ich laut rede. Wenn man auf On drückt, geht mehr. Es wird besser. Ja, wir kriegen das hin. Sehr gut. Ich habe zwar eine laute Stimme, aber es wird dann auch nicht schöner irgendwann. Eine Riesenfreude, bei euch zu Gast zu sein. Es fühlt sich gar nicht so gästig an immer. Und weil ich mich so zu Hause fühle, habe ich gleich beschlossen, ein paar Umbaumaßnahmen zu machen. Ihr habt gesehen, die Kanzel ist weg. Jetzt fragt ihr euch, sind das die Bauteile für die neue Kanzel? Oder geht es in den Balken im Auge? Könnte ich euch jetzt erzählen, aber ich lasse einfach das Geheimnis noch ein bisschen offen, habe da ein bisschen was nachzudenken und seid konzentrierter dabei. Ich habe überlegt, was ist für heute eigentlich wichtig? Was sollen wir tun? Was ist heute für uns als Gemeinde notwendig? Und ich habe ein Wort, was ich glaube, was in unserer Zeit einfach sehr kraftvoll ist und was uns sehr Weisung geben kann, über das ich heute predigen möchte. Und zwar ist es über ein Wort aus dem ersten Brief an Timotheus, 1. Timotheus 2, 1 bis 7. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, ist für mich okay, wenn ihr damit lest. Also das ist auch, kann man auch reinschreiben. Aber ihr könnt sonst auch hier gleich mitlesen. Da steht es nämlich auch nochmal dran. Aber wer heute keine Bibel dabei hat, weiß, ich habe sie vergessen, nächste Woche bringe ich sie mit. Ne? Gut, und da steht jetzt Folgendes geschrieben. 1. Timotheus 2, Verse 1 bis 7. So, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten, ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott. Und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Und ebenso wahr und unbestreitbar ist, dass er diese Botschaft mir anvertraut und mich als Verkündiger und Apostel eingesetzt hat, als Lehrer, der alle Völker im Glauben und in der Wahrheit unterrichten soll. Gottes Wort heute für uns. Ich finde, das ist ein absolut kraftvoller Bibeltext, einen, den ich sehr, sehr liebe. Und weil da so viel drin ist, müssen wir das so ein bisschen Stück für Stück jetzt mal auseinanderpuzzeln. Und das machen wir jetzt. Immer so ein bisschen das Fettgedruckte ist das, worüber wir gerade reden. Also, Paulus sagt, das Wichtigste ist, dass wir ins Gebet gehen. Das ist unsere Aufgabe. Gebet ist zentral. Jetzt kann man denken, sind nicht andere Sachen auch ziemlich wichtig? Es gibt doch auch noch eine ganze Menge anderer Dinge, die wir machen sollen. Mit Sicherheit. Der Punkt beim Gebet ist, es ist die unmittelbarste Form, die wir haben, in Kontakt zu treten mit unserem Gott. Wenn wir beten, geht es ja nicht darum, dass wir irgendwie unsere Formeln so abspulen. Ich habe als Kind gelernt, man soll jeden Tag beten und ich fand es so furchtbar langweilig. Da habe ich mir überlegt, was müsste man alles Gott sagen, was wäre so wichtig und wie schaffe ich es auswendig zu lernen und so schnell zu sagen, dass ich es möglichst zügig rum habe. Also in 15 Sekunden war ich durch und dachte mir, boah, ich bin so ein guter Christ, die anderen schaffen es nicht so schnell. Irgendwie merken wir, dass ein Thema verfehlt. Ne? Ich habe es schon irgendwann auch noch gelernt, aber ich merke, bis heute fällt mir das richtig schwer, weil ich kann gut viel reden, auch für, von Gott hin. Ne, zu Gott zu sprechen, kein Problem. Aber beim Gebet geht es doch noch ein bisschen mehr. Gebet ist das Gespräch mit Gott. Und ihr kennt es auch, jemand, der im Gespräch euch einen stundenlangen Vortrag erhält, hält ohne Punkt und Komma und euch nie zu Wort kommen lässt, wie sehr fühlt ihr euch wertgeschätzt? Wie viel entsteht da in Beziehung? Hält sich in Grenzen, ne? Das heißt, wir sollen auch Pausen einlegen, zuhören, wie man es eben macht in einem richtigen Gespräch. Wenn wir beten, dann kann uns Gott mit seinen Gedanken erfüllen, dann kann das, was bei uns alles so rumspringt, von Gott her erfüllt werden. Wenn ich so an meine Gedanken denke, da ist manchmal so viel Unsinniges drin, was nicht wichtig ist, was mich beschäftigt. Da ist manchmal Dinge drin, die freuen mich noch, und obwohl sie jetzt nicht mehr so entscheidend wären, da sind Dinge drin, die ärgern mich noch oder verletzen mich oder sonst irgendwas. Wenn ich ins Gebet gehe, dann füllt Gott mich mit seinen Zielen, Werten und Wünschen und Vorstellungen, mit allem, was von ihm kommt. Ich sage immer so, das Programm auf meiner Kopffestplatte wird auf Himmelsversion abgedatet. Ich kriege die neueste Version drauf, das alte kommt runter. Wenn wir beten, tritt alles Unwichtige in uns in den Hintergrund und unsere Gedanken werden geordnet und es tritt Stille Gottes ein. Mir geht es oftmals so, dass ich ins Gebet komme und manchmal das Gefühl habe, in mir ist es wie so ein Wirbelsturm von ganz vielen verschiedenen Sachen. Das müssen gar nicht schlimme Dinge sein. Es kann auch nur sein, dass ich mich daran erinnere, wie der letzte Bundesligaspieltag gelaufen ist und die Ergebnisse mir anders gewünscht hätte. Und Gott sortiert es dann, dass das Wichtigere in meinen Gedanken Platz hat. Wie soll das mit dem Gebet nun funktionieren? Paulus nennt uns hier vier Dimensionen. Er fängt an mit dem Bitten. Das fällt uns sicherlich relativ leicht, dass wir unsere ganzen Dinge vor Gott bringen, dass wir unseren Mangel ihm hinlegen und dass wir sein Handeln erbitten. Alles, was uns beschäftigt, was uns auf dem Herzen liegt, können wir vor einen lebendigen Gott bringen. Alles, was da ist, ihm hinsagen. Das ist uns sicherlich total geläufig, dass wir das machen. Und ich möchte hier an was erinnern, was mir meine Eltern beigebracht haben. Das kann noch so unwichtig scheinen. Aber wenn es dir auf dem Herzen wichtig ist, kannst du es Gott hinlegen und er handelt dann. Also ist vollkommen egal, ob du meinst, Gott sei es dafür zuständig oder nicht. Wenn es dir auf der Seele brennt, ist es allemal wert, dass du es Gott hinlegst und sagst, Herr, ich brauche hier dein Handeln, ich brauche hier, dass du was tust. Das Zweite ist hier mit Flehen übersetzt. Wörtlich kann man hier von der Fürbitte sprechen. Ganz ursprünglich meint das Wort an der Stelle, dass man eine Petition an den Fürsten verfasst. Das ist dahinter gemeint. Und zwar kennen wir das ja auch, in unserer Zeit gibt es ja oft, dass irgendwelche Dinge sind, dass man sagt, irgendwie wir fordern die Bundesregierung auf, dieses oder jenes Gesetz zu überarbeiten und alle möglichen Leute können unterschreiben. So ähnlich ist es hier auch, das Wort, was hier mit Flehen übersetzt worden ist, dass ich Gott quasi wie so eine Petition hinlege, dass ich sage, schau mal, wie es dem und dem geht, kannst du da nicht was machen? Kannst du nicht dort irgendwie demjenigen Gnade gewähren? Kannst du nicht in der Situation von demjenigen eingreifen? Ich trete für jemand anderen im Gebet ein und sage, Herr, du bist der große Fürst des Himmels. Kannst du nicht für den etwas Gutes tun? Kannst du nicht in dessen Leben handeln? Und der letzte Punkt ist das Danken. Und ich merke, da sind wir meistens am schlechtesten drin. Also mir geht es so, ich bitte Gott für ganz schön viel. Und ich erlebe auch, dass Gott was macht. Kein Problem. Aber wenn ich jetzt mal überlege, wie viel Intensität habe ich fürs Bitten verwandt und wie viel kommt hinten raus noch für einen Dank? Meistens komme ich gar nicht drauf. Das ist dann einfach so, als selbstverständlich mit subsumiert, dass Gott gehandelt hat. Ach, schön, Herr, dass du es gemacht hast, fein. Oder manchmal fällt mir es erst einige Zeit später auf. Stimmt, hatte ich ja für gebetet. Und deswegen ist es so gekommen. Oh, könnte man ja dem Herrn dafür mal danken. Wir haben oftmals so eine Mentalität uns entwickelt, das liegt wahrscheinlich in der menschlichen Natur, dass wir unser Gebetsleben eher so ein bisschen gestalten, wie ein Kind den Brief an den Weihnachtsmann verfasst. Herr, das und das und das möchte ich alles gerne haben. Mach das bitte. Aber dass wir auch sagen, Herr, ich möchte danken, ich möchte mich darüber an dem freuen, was du getan hast. Herr, ich möchte dich ehren für das, was da ist. Ich möchte nicht vergessen, was du mir Gutes getan hast. Die Bibel sagt uns es an so vielen Stellen, dass wir das Danken nicht vergessen sollen. Und das ist notwendig, weil wenn ich Gott danke, ehre ich ihn, was schon mal super ist, aber es dient am Ende auch mir. Wenn ich Gott danke für das, was er tut, rufe ich mir erstmal ins Gedächtnis, was er gemacht hat. Gedanken werden wieder sinnvoll gefüllt. Und das bleibt mir besser haften fürs nächste Mal, dass ich weiß, wenn der Herr das geschafft hat, schafft er vielleicht das nächste wieder. Ich merke, ich mache mir oft ganz viele Sorgen, wie soll das werden, wie kann das klappen und wie kriege ich das jetzt hin? Und dann überlege ich. Und dann überlege ich und überlege ich, wie kannst du das jetzt lösen? Und in der Regel bleibe ich auf der Ebene, was sind meine Fähigkeiten, was kann ich nicht? Die anderen, die mit mir sind, was können die nicht? Und wo sind vielleicht Widerstände und wie schwer sind die? Und auf der Ebene bleibt dann alles so. Wenn dich auf der Ebene bewegst, kommst du meist nicht sonderlich weit. Wenn du aber Gott dankst für das, was er getan hat, dann weißt du,
da war schon mal eine Situation, die war ein bisschen ähnlich gestrickt. Da hat Gott das schon mal hingekriegt. Vielleicht, möglicherweise, kriegt der lebendige Gott auch das, was jetzt ansteht, wieder hin. Vielleicht schafft er das ja auch noch. Wenn wir danken, tun wir uns also selbst letztlich was Gutes. Schon der pure Egoismus sollte uns zu Dank und zu Anbetung führen. Jetzt wollen wir nicht aus Egoismus handeln, sondern aus verändertem Denken. Insofern, lasst uns diese verschiedenen Dimensionen des Gebetes richtig einnehmen. Ich kann das jetzt nur ein bisschen anreißen. Aber ich weiß, ihr habt eine fantastische Lehrserie über Gebet. Da seid ihr schon mitten dabei. Und der Günther hat bestimmt einiges davon schon vertieft und wird sicherlich auch auf manches noch eingehen. Wir wollen das Gebet in der vollen Dimension einnehmen. Und ich möchte mal auf den Anfang kurz verweisen. Ich habe ja gesagt, es sind vier Dimensionen. Ne? Also bitten, flehen und danken haben wir schon gehabt. Aber dieser Gebetsbegriff an sich, das ist wirklich wichtig. Da steckt die Dimension eines Dialogs drin. Lasst uns das Gebet nicht zur Einbahnstraße verkommen. Gebet ist nicht, ich rede mir mal alles von der Seele, egal ob es wer hört. Das gehört wird, wissen wir auf jeden Fall. Aber wenn es jemand hört, lasst uns auch damit rechnen, dass er antwortet. Viel zu viele Menschen, und da zähle ich mich selbst rein, für die ist ihr Gebetsleben wie bei einem Patienten, der zum Arzt kommt und der sagt, ich habe Schmerzen am Knie, meistens kann ich morgens nicht gut aufstehen, da ist mein Rücken so ein bisschen steif und da zwickt es auch noch und das haut nicht hin. Und der alles so schildert an Problemen und der dann sagt, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bevor der Arzt die Chance hatte, eine Diagnose zu erstellen und eine Therapie zu beginnen. Gib dem Herrn eine Chance, über deinem Leben eine Diagnose zu stellen und mit dir eine Therapie anzufangen, dass du vorankommst. Nicht nur deine Symptome ausschütten. Und das Verrückte ist, wenn du dem Herrn diese Chance gibst und sagst, ich möchte, dass du da reinsprichst. Ich möchte nicht nur die große Klage schwingen, sondern ich möchte, dass du was dran veränderst. Glaub mir, Geschwister, das ist gefährlich, der Herr macht es. Und in der Regel wird er nicht sagen, der Weg zur Freiheit besteht für dich darin, dass du so bleibst, wie du bist, die anderen haben nur Schuld. Sondern es kann gut sein, dass der Herr sagt, du hast in dir Schuld, da solltest du Buße tun, oder du hast in dir was, wo du jemand anders mal vergeben solltest. Das kann auf dich zurückfallen. Aber das ist der Weg zur Freiheit. Deswegen, wir brauchen diese Fülle des Gebets, dieses ganze Orchester, dass wir weiterkommen. Und ich möchte noch einen Punkt bringen, wenn wir beten, ereignen sich Dinge in der unsichtbaren Welt. Ich liebe den Satz, Gebet ersetzt keine Tat, aber Gebet ist die Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Wir können uns abrödeln, wie wir wollen, aber wenn wir nicht beten, passiert das nicht. Aber wenn wir beten, passieren Dinge, die gehen sonst eigentlich nicht. In der Bibel, ne? Da ist der Lazarus schon tageweise tot, fängt schon an zu stinken, wo wir wissen, na, dann sieht es nicht so gut aus für ihn. Ne? Jesus spricht mit seinem Vater, ruft den Lazarus aus dem Grab. Normalerweise kommen ja Tote nicht aus dem Grab wieder lebendig raus, aber in der Kraft des Gebets passiert es eben doch. Oder, und da möchte ich uns hier gerade immer wieder erinnern, ich habe gerade die Tage eine Dokumentation gesehen, wo damals ganz stolz und mit breiter Brust Erich Honecker da stand und sagt, und in 50 oder 100 Jahren steht die Mauer noch. Und da wird so gebetet, dann fällt sie eben doch. Ein Jahrhundertwunder direkt vor unserer Haustür. Also, wer bitte schön meint, mit Gebet, da tut sich nicht so viel, der möge sich diese Dinge in Erinnerung rufen und dann falten wir die Hände und sehen, was Gott tut. Lasst uns diese Kraft anzapfen und für uns, für unsere Familien, für die Menschen unserer Umgebung, aber für eine Gruppe ganz besonders, zu der uns Paulus jetzt aufruft. Besonders sollen wir beten für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Warum das jetzt? Hier geht es zentral um die politischen Würdenträger, aber auch um solche, die in Wirtschaft und Gesellschaft Verantwortung tragen. Paulus unterteilt zwischen den Königen wörtlich, also den politischen, und denen, die in vornehmer Position sind, also alle, die Einfluss auf die Gesellschaft haben. Warum sollen wir für die besonders beten? Da sind doch auch einige dabei, Mensch, naja, denen wünsche ich jetzt also nicht so viel Gutes von Gott. Warum soll ich denn für die jetzt auch noch beten? Paulus sagt Folgendes, mal wieder schauen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, das Gott ehrt. Unser ganzes Leben ist durchzogen von Menschen, die Gott in Position gestellt sind. Wir wissen, aus dem Neuen Testament, dass kein Mensch nur aus eigener Kraft an seine Stellung gekommen ist, sondern jeder Mensch, der Verantwortung ist, hat sie bekommen, weil sie von Gott ist. Sehr deutlich sagt es Jesus zu Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Die Großen unserer Welt haben ihre Macht, weil Gott sie ihnen verliehen hat. Wer verleiht, kann auch wieder wegnehmen. Es sind Menschen, die Gott in Position ruft, die auf diesen Ruf antworten und Verantwortung übernehmen. Dabei geht es natürlich um Spitzenpolitiker, ganz klar, wie unsere Bundeskanzlerin Merkel, aber auch um lokale Bereiche, wie hier vor Ort. Übrigens ganz interessanterweise, in beiden Bereichen habt ihr in diesem Jahr eine Wahl vor euch. Ne? Bundestagswahl und ihr wählt im Herbst auch einen neuen Bürgermeister. Lasst uns das doch mal ernst nehmen, dass Gott hier Menschen ruft und ihm das im Gebet hinlegen. Und nicht einfach nur abwarten, was da passiert. Zu den Menschen in Verantwortung zählen aber auch andere. Unternehmer und Führungskräfte in der Wirtschaft, die haben einen Haufen Verantwortung. Hey, die Frage, wie die mit ihren Arbeitskräften umgeht, macht eine Menge aus für das Klima in der ganzen Gesellschaft. Die Frage, ob jemand den Profit im Zentrum sieht oder auch irgendwie an seine Angestellten denkt, macht einen riesen Unterschied, oder? Für das, wie Menschen leben können. Und natürlich zieht sich das auf ganz viele Bereiche dann durch. Lehrer in der Schule, Erzieher in den Kindergärten oder auch die Beamten in der Verwaltung oder bei der Polizei. So viele Menschen, denen Gott Verantwortung gegeben hat und die dazu beitragen, wie das Klima in unserem Volk sich gestaltet. Und das Ganze, was die tun, wird immer umfangreicher, je mehr Menschen davon beeinflusst werden. Klar, so eine Erzieherin im Kindergarten, die hat so eine kleine Gruppe von Kindern, das ist ziemlich wichtig, was die macht, ist aber begrenzt. Der Bürgermeister ist zuständig schon für die Einwohner dieser Stadt. Ich habe jetzt gerade den aktuellen Bevölkerungsstand nicht im Kopf, ich glaube 42.000 so, ne? Zieht sich schon ein bisschen weiter durch. Und je mehr Menschen diese Leute beeinflussen, desto größer sind die Chancen, was sie Gutes tun können, aber auch die Risiken, das total negativ zu beeinflussen. Und ihre Entscheidungen haben große Tragweite, nicht nur für das Zusammenleben, sondern auch für die Verkündigung des Evangeliums. Wenn zum Beispiel die Ordnung in unserem Land zurückgeht, ne? Chaos auf den Straßen herrscht, du deines Lebens nicht mehr sicher bist, wird es ein bisschen eng im geistlichen Leben. Mir ging es am Donnerstag so, wir sind durch die Stadt gefahren und ich finde ja, diese Sitte des Herrentags ist also eine der Sachen, die sofort verboten gehören, aber leider habe ich da keinen Einfluss drauf. Aber wenn du Spießrouten läufst durch schwer alkoholisierte junge Leute, ne, die alle schon so ein bisschen an der Grenze der Gewaltbereitschaft sind, wenn sowas jetzt durchgängig wäre auf unseren Straßen, es würde ziemlich spannend, wie wir da das Evangelium verkündigen sollten. Insofern können wir dankbar sein, wenn Ordnung herrscht. Oder ganz, ganz viele andere Sachen. Wenn der Sonntagsschutz immer weiter ausgehöhlt wird, wird es ganz gewaltig Ruhe rausnehmen aus unserem Leben. Das mag nicht das Entscheidende sein, aber es wird einen Unterschied machen. Oder eine Sache, die ich ziemlich zerstörerisch finde, gerade in unserer Zeit, die Gender-Ideologie, die Unterschiede zwischen Mann und Frau einebnen will, die uns weismachen will, dass diese göttliche Schöpfungsordnung, die Polarität der Geschlechter, dass das alles Quatsch sei. Wenn das weiter durchgreift, wird die Grundordnung unseres ganzen Zusammenlebens wird verloren gehen. Und ich erlebe es tatsächlich auch heute schon im Evangelistischen, dass Menschen sich bockeschwer tun, in Gott einen Vater zu sehen, wenn sie sagen, wieso, ich kenne nur Elter 1. Ich weiß gar nicht, was ein Vater sein soll. Das sind so grundlegende, gravierende Dinge, die wir erst in ein paar Jahren ermessen werden, wie zerstörerisch sie sind und was hier alles kaputt geht. Das heißt, wenn unsere Gesellschaft gut und geordnet zugeht, haben wir einen ganz anderen Rahmen, das Evangelium zu verkündigen. Und darum setzt Gott Menschen ein, die in dieser Welt Ordnung schaffen, dass die Welt nicht im Chaos überlassen wird. Wie gesagt, niemand hat sein Amt von sich her. Es wird einen riesen Unterschied machen, wer im Herbst in der Regierung sitzt. Wir kennen verschiedene Parteien mit verschiedenen Programmen. Da gibt es Vor- und Nachteile. Ich möchte jetzt nicht Wahlwerbung machen für Einzelne. Das ist, dafür ist es zu komplex und zu schwierig. Wer sich damit darüber unterhalten will, das müssen wir separat machen. Aber das wird wirklich große Unterschiede machen. Deswegen, die Bibel spricht nicht sonderlich viel von Wahlen, aber wenn wir die Möglichkeit haben, hier auf das Klima unserer Gesellschaft Einfluss zu nehmen, sollten wir das tun. Wie gesagt, der Text nimmt ganz stark Politiker im Blick, aber Es zieht sich weiter durch auf alle Felder der Gesellschaft, sogar bis ins Reich Gottes, wo Gott auch wieder Menschen in Verantwortung gesetzt hat. Menschen, die an verschiedenen Stellen Verantwortung tragen und leiten. Die einen Hauskreis leiten, eine Arbeitsgruppe, ein Lobpreisteam, den Gottesdienst, eine Arbeitsgruppe wie die Jugend oder die Kinder, die als Älteste und Pastoren ganzen Gemeinden vorstehen. Das sind Menschen, die gestalten das geistliche Leben. Die haben noch viel tieferen Einfluss, noch viel mehr Möglichkeiten, wirklich was zum Segen zu gestalten. Und auch das ist eine gewaltige Verantwortung. Bin jetzt 6,5 Jahre im Pastorendienst, ich weiß, wovon ich rede. Und auch hier gilt, je mehr Menschen anvertraut sind, desto größer wird die Last. Hier kommt noch was dazu. Das ist sicherlich bei weltlichen, normalen Führungskräften auch so, aber gerade die Leute, die im geistlichen Bereich Verantwortung tragen, stehen unter einem besonderen Druck. Denn es gibt nicht nur den Herrn, der sich wünscht, dass wir in seinem Segen leben und in seinem Rahmen, sondern es gibt auch den Feind Gottes, der sich nichts Schöneres vorstellen kann, als diese Welt ins blanke Chaos zu stürzen. Wir sind in einem geistlichen Kampf, einer Auseinandersetzung. Und natürlich ist es vollkommen klar, dass die geistlichen Leiter hier besonders angegriffen sind, besonders attackiert werden. Im Kampf werden ja auch Offiziere zuerst beschossen. Logisch, weil dann die Ordnung verloren geht. Das ist im Geistlichen nicht anders. Deswegen spricht Paulus immer wieder davon, dass man für ihn und sein Team beten soll. Und vor dem Text, den ich heute als Predigtext gewählt habe, spricht Paulus gerade davon, dass einige seiner Mitarbeiter von Gott sich getrennt haben. Dass sie die Gemeinde verlassen haben, dass er ihnen wirklich Spaltung erlebt hat und dass sie im Glauben Schiffbruch erlitten haben, wie er sagt. Sie haben den Schutz der Gemeinde verlassen. In der Gemeinde Jesu Christi ist es deswegen so unheimlich wichtig, dass sie füreinander, wie es heißt, den Schild des Glaubens heben, dass wir wie im Gefecht den Schutzschild für den anderen mit hochhalten, dass er nicht dem Feind schutzlos ausgeliefert ist. Das tut man im Gebet. Und es ist nur konsequent, wenn wir die geistlichen Leiter hier ganz besonders mit reinnehmen. Paulus ruft uns da immer wieder dazu, wir brauchen das. Als geistliche Leiter haben wir es dringend nötig, dass für uns gebetet wird. Wir haben von Gott Gaben empfangen und wir haben Glauben, das ist super, aber kein Leiter hat es einfach so in sich drauf und kriegt das alles locker so hin. Wenn die geistlichen Leiter, auch die ihr habt hier, ihren Dienst gut versehen sollen, dann brauchen sie dringend die gewaltige Kraft des Gebets. Und natürlich gilt es genauso für die ganzen Führungskräfte, die ich am Anfang genannt habe. Niemand ist in der Lage, die komplexen Fragen unserer Zeit einfach so Kraft seiner Wassersuppe zu beantworten und da einen vernünftigen Kurs durchzugehen. Und ich beneide niemanden, der in politischer Verantwortung steht, um seine Position. Weil ich mir denke, oh, da gab es bestimmt auch schon einfachere Zeiten in dieser Welt. Wenn wir nicht von Gott her Weisheit empfangen, wie soll es dann gehen? Das heißt, lass uns hier die Kraft des Gebets anzapfen, dass die in Verantwortung stehen, geleitet werden. Aber warum soll die Gemeinde so beten? Warum ist das so wichtig? Ja, wir können Frieden haben, wir können ein Leben führen, das Gott ehrt. Aber wie sieht es konkret aus? Paulus sagt, so zu beten ist gut und gefällt Gott, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und sie die Wahrheit erkennen. Das heißt, wir sollen für Führungskräfte außerhalb und innerhalb der Gemeinde beten, damit das Evangelium verkündigt werden kann. Das ist erstmal schwierig, wie soll man den Zusammenhang kriegen, erkläre ich gern gleich. Gott will, dass alle Menschen ihn erkennen, das ist sein Ziel. Hat keine Freude daran, dass einer verloren geht. Tragischerweise wissen wir, dass es dennoch passieren wird. Es werden ganz schön viele Menschen verloren gehen. Ich könnte jetzt mit euch noch ein kleines Zahlenspiel machen, wie viele Oranienburger gehen Stand jetzt verloren. Das würde uns sicherlich manchmal ein bisschen helfen, dass wir das Ganze nicht so nüchtern betrachten. Müssen wir ein andermal machen. Aber ich sage euch, nur in dieser Stadt leben zehntausende Menschen, die geradezu auf dem Weg in die Finsternis sind und die dringend die Rettung brauchen. Spätestens vor dem Thron Gottes werden sie den Herrn erkennen, aber da wird zu spät sein. Ne? Sie werden zu spät erkennen, wer Christus wirklich ist und werden erst dann begreifen, oh, ich gehe hoffnungslos verloren jetzt. Deswegen ist es so wichtig, dass das Evangelium geteilt wird. Gott möchte gerne, dass das Evangelium breit in die Menschheit kommt. Er möchte gerne, dass möglichst viele davon hören können. Deswegen hat er so sehr diesen Wunsch, dass wir uns dafür bereitstellen, dass Autoritäten dafür Räume schaffen, dass sein Evangelium geteilt werden kann. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Kind war, war das so ein beständiges Wort: Hey, wir können jetzt so schönes Evangelium verkündigen, konnten wir zu DDR-Zeiten nie. Und die meisten werden sich noch erinnern, wie man da drangsaliert und gegängelt worden ist und wie schwierig es da war, für Jesus hinzustehen. Wir haben jetzt eine Zeit und einen Staat, wo vieles leicht ist, wo vieles möglich ist, wo man natürlich sich in einem beliebigen Markt von geistlichen Möglichkeiten einreihen muss, aber wo im Grunde genommen wir unbegrenzte Möglichkeiten haben, das Evangelium zu verkündigen. Warum sollten wir die nicht nutzen? Ich sage es immer, auch das hilft manchmal. Extrembeispiele, unsere nordkoreanischen Christen würden sich freuen, wenn sie unsere Möglichkeiten hätten. Also, solange wie wir noch nicht so im Bedrängnis sind, nutzen wir doch die Chance und stehen ein für unseren Herrn, damit möglichst viele hier schon zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und nicht verloren gehen. Wir brauchen Jesus Christus und nur ihn. Und Paulus bringt es so klasse auf den Punkt, ich liebe das so, diesen ganzen Text. Es gibt nämlich nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Jesus Christus, der sein Lösegeld gegeben hat. Was Paulus hier sagt, war zu alle Zeiten die Wahrheit. Es hat sich nie verändert, aber gerade in unserer Zeit, wo ja alles so ein bisschen richtig sein darf, da wird es wichtiger denn je. Es gibt nur einen lebendigen Gott. Und man kriegt so viel erzählt, wer jetzt noch alles sich als Gott gebärdet und wer noch alles gerne Gott sein will. Man kann viel reden, aber es gibt nur einen, der rettet, nur einen, in dem Heil zu finden ist. Es ist der, der sich uns als Vater, Sohn und Heiliger Geist vorstellt. Alle anderen Götter und Religionen, und da ist die Bibel kein bisschen tolerant, sind schlichtweg Götzen. Kannst dich drauf stillen, bist du aber auf dem Holzweg. Und zu diesem lebendigen Gott gibt es nur einen Weg, und der führt über den Sohn, über Jesus Christus. Über ihn und nur über ihn kommen wir zum Vater, und es gibt keinen Weg außenrum, keine andere Möglichkeit. Alle anderen menschengemachten Wege und selbstgemachte Optionen, alle Rituale und Orte und was man alles so meint, kannst du vergessen. Ich weiß nicht, wie das hier ist, aber bei uns im Allgäu ist es jeweils ständig zum Haare ausraufen, weil die Menschen alle möglichen Blödsinn vertrauen, nur nicht Jesus. Da geht man lieber zu irgendeiner Kräuterfrau und meint, die hat jetzt irgendwo eine große Weisheit und Erkenntnis, anstatt dass man in Gottesdienst geht. Ich weiß nicht, an was sich die Menschen hier alles wenden, wo sie hier Rettung und Hoffnung meinen herzukriegen. Aber alles, was wir neben Jesus machen wollen, bringt uns nichts. Übrigens, auch alle frommen Menschen, die wir gern erhöhen wollen, alle superheiligen, frommen Superstars, die bringen uns auch nicht weiter. Da können einige sehr segensreich sein von, aber am Ende führt der Weg immer nur über Christus. Ne? Das ist die entscheidende Botschaft, das ist das, was wir zu sagen haben. Unser Evangelium ist vergleichsweise langweilig, weil es sich seit 2000 Jahren kein bisschen verändert hat. Aber das macht uns auch das Leben leicht, weil wir müssen uns gar keine komplizierten Gedanken machen, sondern einfach die einfache Wahrheit und Klarheit verkündigen. Und die hat genug Kraft. Und ich sage euch, es ist immer wieder extrem stimmungsvoll, wenn man nicht nur darüber redet, christlich zu leben und sonst was zu ein guter Mensch zu sein, sondern darauf hinweist, dass ohne Jesus Christus alle Menschen verloren gehen. Wenn du ein Gespräch bisher als langweilig wahrgenommen hast, dann bring doch mal das ganz fröhlich mit ein. Sofort wird es interessant. Manchmal interessanter, als dir lieb ist. Aber ich sage euch eins, die Menschen unserer Zeit hören beliebigen Botschaften nicht mehr zu. Wenn du so ein bisschen christliches Menschenbild und wir sind nett zueinander erzählst, dann hört dir zu Recht kein Mensch mehr zu. Da bist du abgemeldet. Deswegen ist ja auch so vieles, was wir heute als in der christlichen Szene erleben, so kraftlos, weil man meint, mit sanften Botschaften käme man weiter. Was ich entdecke, das Evangelium ist eine Provokation. Und provozieren heißt, es ruft etwas hervor. Wenn wir Menschen nicht provozieren, rufen wir auch nichts hervor. Wenn du Glauben hervorrufen willst, dann muss das Evangelium auch in einer gewissen Kantigkeit rauskommen. Das heißt nicht Lieblosigkeit oder Härte, aber Gott macht uns nicht Möglichkeiten, die Sache irgendwie rundzufeilen, dass sie jedem schmeckt. Ich habe liebe Freunde, die ich sehr schätze, und ich weiß, dass sie momentan verloren gehen. Und das sage ich ihnen. Das macht mir niemals Spaß und ist für mich jedes Mal eine Astüberwindung, und am liebsten würde ich es gern verschweigen, aber es hilft nichts. Weil nur in dieser Klarheit kommen wir weiter. Und ich möchte euch ein kleines Beispiel geben, das ist jetzt nicht geplant, aber es ist mir echt wichtig. Ich hatte vor anderthalb Jahren nach dem Gottesdienst ein Gespräch mit einer Frau, die wollte gern von mir beerdigt werden, aber sie war bisher bei uns nicht Gemeindemitglied, war nicht getauft und hatte auch keine Entscheidung für Jesus gefällt. Und hat hier gesagt, ich würde sie gern beerdigen, aber ich kann das eigentlich nur christlich tun, wenn sie an Jesus glaubt. Und habe ihr das kurz erklärt, was ist das Evangelium, warum sollte sie sich taufen lassen, wie läuft es? Und sie sagt, das glaube ich. Dachte ich, Moment, denkst du erstmal drüber nach, das ist, die Frau war um die 80 rum, jetzt denk erstmal in Ruhe nach und überleg dir das jetzt, bevor du dein ganzes Leben veränderst. Nee, ich finde das richtig. So, nächste Woche kam das zu mir, war aus der katholischen Kirche ausgetreten, hatte sich jemanden gesucht, bei dem sie ihr Leben bereinigt hatte, hatte sich zur Taufe angemeldet und hatte sich in einem Hauskreis angeschlossen. Und seither lebt sie und folgt Jesus nach. Ich habe sie nicht überreden wollen, ich habe überhaupt nichts Motivierendes gesagt, ich habe ihr eher abgeraten, glaube ich. Aber ein Infogespräch hat dazu geführt, dass diese Frau ihr Leben Jesus gegeben hat. Hinterher kamen ihre Kinder zu mir und sagten, wir haben seit 25 Jahren ihr das Evangelium sagen wollen und sie hat gesagt, es reicht, wenn ich mal hin und wieder in die Messe gehe, dann bin ich auch gut vor Gott. Und das, was ihr sagt, ist mir zu viel. Und an diesem Tag in einem 5-minütigen Infogespräch brach das alles zusammen und sie ist von neuem geboren worden. Ich verstehe es nicht. Ich hätte es irgendwie anders gemacht. Aber ich habe in dem Moment gemerkt, einerseits hat Gott hier was Geniales getan, aber ich wusste, dass Gott mir hier was zeigen wollte. Verkündige die Klarheit und für den Rest sorge ich mich. Und was total klasse ist, Gott ist ja wirklich auch humorvoll, ihre Kinder haben das Gespräch fotografiert, sodass ich jetzt ein Foto habe von dem Treffen, was besonders witzig ist, weil die Frau ist, glaube ich, 1,48 Meter groß. Das heißt, wir haben uns so unterhalten. Das hängt jetzt bei mir im Büro an der Wand und erinnert mich immer daran, mach's einfach, aber klar. Und vertraue darauf, dass Gott wirkt. Ja, musste ich jetzt als kleinen Exkurs einbringen, aber ich glaube, ihr könnt mir das nachsehen. Also, das ganze Ziel ist die Verkündigung des Evangeliums, warum wir für die Führungskräfte beten sollen. Wie ist nun der Zusammenhang zwischen Gebet für Führungskräfte und der Verkündigung des Evangeliums? Zum einen hatten wir vorhin das gehabt, ich mache mal zurück, nämlich, dass wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können. Hatte ich ja schon ein bisschen erklärt. Ist sicherlich soweit einleuchtend. Das Gegenteil von Stille und Frieden ist Unruhe und Unfrieden. Wenn eine Gesellschaft von Hektik und Unruhe und Unsicherheit geprägt ist, wird es natürlich schwierig, das Evangelium zu verkündigen. Ganz klar. Und wenn die Gemeinde Jesu gar noch bedrängt wird vom Staat oder ständig Knüppel zwischen die Beine geschmissen kriegt, wird es natürlich noch komplizierter. Von daher ist ganz klar, sollten wir beten, dass die öffentliche Ordnung dem Evangelium wohlgesonnen ist und gottgemäß, weil dann hilft es natürlich enorm. Natürlich wächst Gemeinde gerade unter Druck. Und dennoch ist es gut, wenn wir einen Rahmen haben, der Dinge leicht macht. Der uns Sachen ermöglicht. Wir sind sehr dankbar. Im Allgäu haben wir zu einer regionalen Unternehmerfamilie einen guten Kontakt. Und die haben jetzt eine Anweisung gegeben an ihr Unternehmen. Die haben so 35 Supermärkte in der Gegend, dass überall dort, da darfst du keine Werbung machen für irgendwelche Veranstaltungen, aber für unsere evangelistischen Gottesdienste schon. Da hängen jetzt immer die Plakate aus und an jeder Kasse liegen dort die Flyer. Ne? Ist Anweisung von oben. Ist eine Riesenhilfe. Davon ist jetzt noch keiner zum Glauben gekommen, ne? Nur weil er den Flyer gesehen hat. Aber es ist natürlich klasse, wenn du sowas hast in einem regional sehr bekannten Unternehmen, das gibt dir einen ganz anderen Eintritt, das Evangelium zu verkündigen. Kann hilfreich sein und du erlebst an anderen Stellen, es kann auch unheimlich hinderlich sein, wenn sich jemand dir widersteht. Das ist ganz klar. Aber Führungskräfte selbst sind auch Schlüsselpersonen bei der Evangelisation. Denn wenn die Führungskräfte, die Menschen, die ihnen anvertraut sind, mit dem Evangelium erreichen, hat es eine besondere Kraft. Bei geistlichen Leitern ist soweit klar, wir hoffen natürlich, dass wir als Pastoren, als Älteste, als Gruppenleiter und sowas, dass wir in Klarheit das Wort Gottes verkündigen, dass Menschen zum Glauben kommen können, logisch. Aber, und das erlebe ich in letzter Zeit immer wieder, Gott gebraucht auch und gerade Leiter in säkularen Feldern, dass sie Zeugnis des Evangeliums werden. Wir hatten im Oktober bei uns in Kempten eine Veranstaltung gehabt. Wir haben so eine Serie, wo immer wieder Menschen aus dem öffentlichen Leben im Thema Glauben ins Gespräch gebracht werden und wir dann dafür beten. Wir hatten da unter anderem den bayerischen Finanzminister Markus Söder eingeladen gehabt. Er sollte eigentlich darüber sprechen, wie wird sich zukünftig unsere Gesellschaft entwickeln, hat ein ganz offenes Thema gekriegt. Was der Minister gemacht hat, war eine völlige Zielverfehlung, aber eine der heiligen Art. Er hat eine Dreiviertelstunde mit hoher Intensität darüber gesprochen, warum er Jesus nachfolgt und warum das ganz entscheidend ist, dass man eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen muss. Wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, dass das kam. Und der ist, also rhetorisch ist er wirklich auch natürlich wuchtig. Das war echt fulminant. Das war die beste evangelistische Predigt, die ich in den letzten Jahren gehört habe. Und du hast richtig gemerkt, wie die ganzen Würdenträger des Allgäus, die da waren, so aus Wirtschaft, Politik und sowas, waren die zentralen Menschen dort, wie die so auf ihren Stühlen unruhig hin und her rutschten. Ich habe gedacht, das tut denen auch mal ganz gut, so eine heilige Unruhe hier im Raum. Da ist was angekommen von der Botschaft. Man muss nicht alles bejubeln, was der politisch macht, darum geht es überhaupt nicht. Aber du hast gemerkt, in dem Moment hat den Gott so machtvoll gebraucht, die Wahrheit auszusprechen. Es war wirklich stark und es waren die erreicht worden, die du wirklich mal erreichen willst. Wann hast du mal die Chance, die Vorsitzende von Banken, die ganzen politischen Leute und sonst was mit dem Evangelium zu konfrontieren? Eine ähnliche Sache in der gleichen Woche, da habe ich gemerkt, jetzt wird es interessant, habe ich noch Volker Kauder, auch in der Bundesregierung ja, dabei auf einer geistlichen Konferenz sprechen hören und er hat da über Christenverfolgung geredet. Das war das eigentliche Thema. Aber zentral war in seiner Rede ein dynamischer Aufruf, dass wir das Evangelium verkündigen sollen. Und dass wir nicht länger uns verstecken sollen mit dem, was wir zu sagen haben, sondern dass wir in unserer Zeit nur eins entgegenzustellen haben, nämlich das Evangelium Gottes. Wir sollen Zeugen sein von der persönlichen Beziehung zum Vater, zum einen und wahren Gott. Und das mag andere abwerten, aber wir lieben sie trotzdem, weil sie das Evangelium brauchen. So Sätze fielen denn da. Und ich habe gedacht, boah, wie kraftvoll. Du hast gemerkt, die ganzen Leiter, die im Raum waren, die wurden richtig unruhig, weil sie dachten, wenn jetzt der Politiker schon evangelistischen Schneid abkauft, das kann echt nicht sein. Die waren richtig ein bisschen gestachelt. Oh, wir müssen mal wieder ein bisschen deutlich herausstellen, was Gott uns gegeben hat. Auch hier, mir geht es nicht um Parteipolitik. Aber das sind Führungskräfte, die richtig zentrale Bereiche erreichen und deren Stimme gehört findet. Über den christlichen Bereich hinaus. Ich habe über beide Veranstaltungen, habe ich in mehreren säkularen Zeitungen sehr interessante und gute Artikel gelesen. Wir haben einen vergleichsweise offenen Staat, was das Christentum angeht. Und dennoch muss man sagen, wenn Leiter sich so exponieren, machen die sich angreifbar. Es ist viel leichter, wenn du so seicht redest, ja, christlich-jüdische Prägung des Abendlandes, dafür kann dich niemand kritisieren. Das ist immer ganz nett, ne? Wenn du so auf der Ebene bleibst, da passiert nichts. Aber wenn ich Verantwortung nehme und dann auch noch geistlich mich exponiere, dann wage ich mich raus aus der Komfortzone. Und du gehst ein Risiko damit ein. Wenn du keine Verantwortung übernimmst im Leben, weder im geistlichen noch im öffentlichen Leben, du lebst um Längen ruhiger. Wenn du ein entspanntes Leben hast, kann ich dir nur einen Tipp geben, lass Verantwortung sein. Bist du viel, viel lockerer dabei. Passiert halt auch nichts und geht nichts voran, aber bist entspannt. Aber wenn du Verantwortung nimmst, das wird kompliziert. Denn die Fragen unserer Zeit sind kompliziert. Und wenn ein Mensch Verantwortung übernimmt, dann wird es richtig herausfordernd. Und es gibt bei alledem auch noch eben, wie gesagt, den Feind Gottes, der das Ganze beschießt. Und wir erleben deswegen immer wieder, dass Leiter abstürzen, dass sie scheitern, dass nicht funktioniert. Was passiert dann? Erlebe ich leider viel zu oft auch in christlichen Kreisen, es wird gemeckert. Und man ist schadenfroh. Ich habe immer gewusst, das ist so ein hochgejubelter Star, der kann nichts sein. Vollkommen klar, dass der abstürzen musste. Oder der war sowieso nur so ein Scheinchrist, der hat es nie richtig ernst gemeint. Ist ja ganz klar, dass es nichts werden konnte. Da ist man manchmal sogar schadenfroh. In christlichen Kreisen, wenn Menschen scheitern. Wahnsinn, was es da alles gibt. Wenn man selbst in der Komfortzone geblieben ist und nicht allzu viel Verantwortung trägt, fällt es ja auch vollkommen leicht, andere zu kritisieren und auf die irgendwo zu schießen. Da kann man leicht mal beobachten, bewerten, da kann man alles machen. Aber wenn du dich selber rauswagst, das ist herausfordernd und gefährlich. Und wie das so aussieht, möchte ich uns jetzt mal praktisch zeigen. Ich habe das Brett nicht aus Spaß hier. So. Also, wenn ich keine Verantwortung nehme, bin ich hier hinten und mir geht es unheimlich gut. Bin ich entspannt? Kein Risiko. Wenn ich jetzt aber anfange, mich reinnehmen zu lassen und sage, okay, Herr, ich lasse mich rufen, ich nehme was, ist das ein bisschen riskant. Ich könnte jetzt weiter nach vorne laufen, aber ich bin nicht so ein guter Stuntman, muss ich gestehen. Von daher mache ich das jetzt nicht. Da vorne wird es wackelig. Und da ist die Gefahr abzustürzen ziemlich groß. Und jetzt sage ich euch, was passiert, wenn wir ins Gebet kommen. ich brauche jetzt mal ein paar Leute, die mir hier helfen, mir assistieren. Die haben einen wichtigen Job, die sollen gerade stehen können. Dürfen auch gern Leute sein, die ein bisschen kräftig sind. Das ist für mich okay, aber einfach ein paar Leute, die einfach mal kurz bei mir hier für 3 Minuten stehen können. Wer kann stehen? Komm, Martin kann. Komm, lass mal gleich hierher gehen. So. Einfach aufs Brett draufstellen. Ja. Alexander, genau. Einfach hier schön dicht nebeneinander aufs Brett drauf. Ja, rutscht ruhig ein bisschen. Komm, bisschen geht noch, bisschen geht noch. Einen können wir noch. Wer will noch mit auf dem Brett stehen? Wir können noch ein bisschen rutschen. Ja, ja. Ja, so. So wird die Sache schon bedeutend leichter, oder? Das ist der Effekt, was passiert, wenn die Beter dastehen. Die Führungskräfte haben sich rausgewagt. Die stehen wirklich hier draußen. Und da draußen ist es ein bisschen nicht immer nur sicher. Hier springen würde ich jetzt gerade nicht wollen. Und ja, die Gefahr des Absturzes ist da. Aber wenn da hinten Leute stehen, die im Gebet eintreten, dann habe ich einen sicheren Stand. Dann bin ich abgedeckt. Dann kann ich mich wirklich rauswagen bis auf die Spitze hier, ohne dass mir was passiert. Und ich glaube, das ist es, wozu Gott uns heute ruft. Lass dich herausrufen, Verantwortung zu übernehmen, und lass dich herausrufen, dass du dich dazustellst zu denen, die da vorne sind. Sei du mit das Gegengewicht auf dem Brett. Sei du mit bei denen, die hinten im Gebet stehen. Und wenn du da vorne bist, wenn du weißt, ich bin exponiert, ich habe echt einiges an der Backe und auf mich strömt es immer wieder ein, dann überleg dir, wo sind eigentlich die Typen, die hinten auf meinem Brett stehen? Ich habe jetzt nur kräftige Burschen, ich finde euch klasse hinten, ihr macht jetzt einen super Job. Aber ihr kennt die Hebelgesetze. Hier könnten jetzt auch kleine, dünne Mädchen stehen, ne? Die würden da auch eine Menge fertigbringen. Da ich ein bisschen noch, wie soll ich sagen, auch in dieser Welt noch verhaftet bin, geht es mir erheblich besser, wenn ich da große Kerle stehen habe. Und ich bin auch ein bisschen schwerer, von daher ist es eine Hilfe. Aber das Bild ist ganz klar, wenn da hinten Leute stehen, die beten, bin ich hier vorne in einer anderen Sicherheit. Darum ist die Frage, lässt du dich herausrufen, rauszutreten, und lässt du dich herausrufen, mit dem Gebet zu stehen für die, die sich exponiert haben? Es ist leicht zu meckern, es ist leicht auf den Fall zu warten. Aber es ist eine ganz andere Ebene zu sagen, ich stehe hier vorne. Man kann momentan leicht sagen, die Bundesregierung, die können nichts, und oh, Merkel muss weg, kann man leicht sagen. Und vielleicht haben einige von euch auch viel Zeit schon mit den Gesprächen zugebracht. Und jetzt bitte ich euch gegenzureichen, wie viel Zeit habt ihr im Gebet verbracht für unsere Bundeskanzlerin? Wenn ihr mehr Zeit für Meckern als für Beten verbracht habt, dann würde ich sagen, wäre es an der Zeit, Buße zu tun. Es sagen ganz viele, ich wünschte mir, ich hätte bessere Leiter. Ich wünschte mir, wir hätten eine bessere Regierung. Ich wünschte mir, wir hätten bessere Älteste. Ich wünschte mir, ich hätte einen besseren Chef. Wenn du bessere Leiter willst in deinem Leben, habe ich einen super Tipp für dich. Bete für die, die du hast. Wenn du dich danach sehnst, dass die ihren Dienst besser tun, ist das deine erste und wichtigste Pflicht. Was hatte Paulus nochmal gesagt? Das Erste, wozu ich euch aufrufe, ist zu meckern. Nee, war anders, ne? Ist das Gebet. Und wenn du bisher mehr auf der Meckerfront warst, glaube ich, ist es heute ein super Tag, umzukehren und Buße zu tun. Ich gehe mal wieder in die sichere Zone. Ich danke meiner Standgruppe. Einen kleinen Applaus für die Steher. Wenn wir beten, wird Gott alle Menschen gebrauchen. Und ich möchte uns dazu einen letzten Impuls noch geben. Im Alten Testament hat Gott den heidnischen König Kyros gebraucht als Retter für sein Volk, um es freizugeben. Der Kyros war nicht unbedingt gefragt worden, Gott hat ihn einfach sich erweckt und erwählt. Glauben wir, dass Gott in der Lage ist, sich Angela Merkel zu erwecken, Donald Trump zu erwecken, Wladimir Putin zu erwecken und sie zu gebrauchen zum Segen für sein Volk? Kriegt der Herr das hin oder ist es nicht dran? Hat er das nur früher gekonnt? Ich bin fest der Überzeugung, wenn wir im Gebet gehen, wird Gott handeln. Und darum, stell dich mit dazu. Du wirst anders handeln, du wirst anders beteiligt sein, du wirst anders nachfragen, du wirst ermutigen und loben können, wo Dinge gut laufen. Und natürlich, wenn eine Beziehung da ist zur Person, wenn du denjenigen sogar irgendwo kennst, wirst du vielleicht auch wertschätzen und konstruktive Kritik einbringen können. Aber die Frage wird über allem sein, was dient, was bringt denjenigen weiter, was segnet ihn. Stehe ein für die geistlichen Leiter und besonders für diejenigen, die das Evangelium verbreiten. Gott möchte das tun. Paulus stellt sich da zuerst hin und sagt, mir ist es anvertraut, Verkündiger zu sein des Evangeliums vor den Völkern. Er weiß, wo sein Platz ist und er hat sich dem gestellt. Paulus hat alles andere als ein leichtes Leben gehabt. Aber es war eins, was Gott gesegnet hat. Deswegen sind wir gerufen, Verantwortung zu übernehmen und uns für die hinzustellen, die Verantwortung tragen. Und ich möchte jetzt da nicht großen Wert darüber reden, habe ich genug, sondern ich finde immer gut, wenn es auf die Praxisebene kommt. Ich habe uns ein paar Inspirationen hier aufgeschrieben, wo überall Menschen Verantwortung tragen könnten. Und ich würde jetzt sagen, lasst uns hier die Kraft des Himmels in diese Bereiche hineinbeten und unseren Gott bestürmen, dass er hier handelt. Da, wo dir Leiter besonders auf dem Herzen liegen, bete für die. Du kannst auch noch welche ergänzen. Ich habe nur ein paar Ideen reingeschrieben, dass du nicht ganz bei Null anfängst. Meine Idee ist jetzt, lasst uns in Gruppen zusammenstehen und beten. Für die Menschen, die Verantwortung tragen. Lasst uns anfangen, nicht mehr nur daneben zu stehen, sondern bewusst unseren Platz hinten auf dem Brett wahrzunehmen und die Leiter abzudecken, damit Gott geehrt wird und das Evangelium verkündigt wird. Auftrag erkannt? Findet euch in kleinen Gruppen zusammen, zu dritt ist immer am effektivsten, Fünfer- oder Sechsergruppen bringen es nicht so sehr, da kommt keiner dran. Wenn dir es zu viel ist, laut zu beten, kannst du gerne noch leise mitbeten, aber laut und in kleinen Gruppen, das ist immer eine super Idee. Und zum Abschluss werde ich dann für uns alle beten und das Ganze bündeln. Auf geht's, lasst uns ein paar Minuten Zeit nehmen, Gebet für unsere Verantwortungsträger.